Herzlich willkommen zur 449. Das ist mir auch lange nicht mehr passiert. Herzlich willkommen. Oh nee. Zum 429. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir haben uns hier im unterirdischen Bunker versammelt und besprechen dort für euch den Film 10 Cloverfield Lane. Heißt der so?
Ja, so heißt er.
Mit mir, das verschreckte Mädel, das ist Robert Krüger.
Hallo, und der gruselige Mann da, der hat hier offensichtlich mich in diesen Bunker gezerrt, Stefan Giesberg.
Verzieh dich, du Penner. Cloverfield Lane. Worum ging's?
So gemein ist der eigentlich gar nicht, wie du ihn jetzt gemacht hast.
Du hast gesagt, du bist Grumpy Old Man.
Ja, dann Grumpy, aber auf eine andere Art. Der Herr Giesbett schmeißt gerade das Video, wo ich ihn sehen kann, zu Boden. Aber ich mache einfach mal weiter. 10 Cloverfield Lane. Der Producer J.J. Abrams hat irgendwann in einem Interview gesagt, dass das nicht wirklich eine Fortsetzung von Cloverfield sei. Also wenn man das hört, dann denkt man ja sofort an Cloverfield, an die Fortsetzung. Oder
das wäre dieses Found-Footage-Material, oder?
Das ist dieser Found-Footage-Alien-Invasion-Wackelkamera-to-the-Madness-Film, wo damals schon diese Trailer waren und der so eine krasse, Viral-Marketing-Kampagne im Internet hatte. Jetzt ist das hier irgendwie verwandt, das heißt nicht umsonst Cloverfield, das ist von Bad Robot, von der J.J. Abrams Firma mit produziert, also mit steckt damit drin. Aber, und so heißt es eben, es ist nicht wirklich eine Fortsetzung, es sei ein Blutsverwandter, sei der Film. Da kann man sich dann jetzt irgendwie selber denken, was das bedeuten soll. Die kann sich jeder wahrscheinlich irgendwie selber ausmalen. Im Grunde könnte man sagen, es spielt im gleichen Universum zu ähnlicher Zeit. Aber es hat eigentlich sonst mit der Geschichte nichts zu tun. Keine der Charaktere werden wieder aufgegriffen. Und auch sonst haben wir hier eine eigenständige Geschichte. Nur wenn man halt Cloverfield gesehen hat oder zumindest weiß, worum es geht, dann hat man die ganze Zeit so eine Ahnung, und mehr will ich da zu dem Themenkomplex auch eigentlich gar nicht sagen. Die Story ist im Grunde so, wir haben eine junge Dame, gespielt von Mary Elizabeth Winstead, spielt eine Michelle. Nachnamen haben die in dem Film alle nicht irgendwie. Michelle fährt mit ihrem Auto, weil sie sich irgendwie mit ihrem Freund gestritten hat. Sie telefoniert dann auch nochmal mit dem und fährt in die Nacht hinein. Und auf einer Landstraße plötzlich tut es einen gewaltigen Schlag. Und ihr Auto kommt in einen krassen Unfall. Also man sieht auch nicht, was genau passiert ist. Man sieht nur, dass ihr das Auto anfängt zu schleudern und sie landet kopfüber mit dem Auto im Straßengraben. Und das muss ein wirklich krasser Schlag gewesen sein. Man kann nicht so genau sagen, was da jetzt passiert ist. Der Film macht dann Fade to Black und sie wacht wieder auf in einem Kellerverlies.
Und das erinnert irgendwie an hier Saw und so.
Sowas in der Art. Das sind so die ersten Assoziationen, die man hat. Jetzt kommt Howard, wie wir später erfahren, dass er heißt, ein dicker Mann, gespielt von John Goodman. Fantastisch gespielt von John Goodman, muss man sagen. Ziemlich, naja, eben nicht so dieser Roseanne John Goodman, dieser liebe, dicke, ältere Mann, den man kennt und total gerne mag. Sondern eben ein irgendwie, ja, so ein bisschen böserer John Goodman. Kommt rein, bringt ihr was zu essen und sagt, sie soll sich jetzt mal irgendwie, sie soll ein bisschen dankbar sein, er hätte ihr das Leben gerettet, und geht wieder so, ja. Und macht die Tür wieder zu, hat so eine riesige Stahl, so eine Bunkertür, wo sie da eingeschlossen ist in ihrem kleinen Raum, und er hat so nackten Betonwände, und sie hat eine, am Anfang ist sie auch noch gefesselt. Und ja, so, also die Situation suggeriert, Darkest Murder hat sie in seinen Bunker gezerrt und bad things are about to happen. Aber, und das ist dann so das Nächste, was ich jetzt noch sagen werde, und dann muss ich irgendwann aufhören, die Ansage von ihm ist halt, ich habe dir das Leben gerettet, du bist hier in meinem Bunker, ich bin vorbereitet gewesen, wenn irgendein Angriff passiert und draußen geht gerade die Welt unter und sei einfach mal froh, dass ich dich hier zu uns runter in den Bunker geholt habe. Es ist noch eine dritte Person in dem Bunker, eine Person namens Emmett, jüngerer Typ, spielt von John Gallagher Jr., den kannte ich jetzt nicht, aber sei es drum. Und diese drei Personen sind dann...
Ist das nicht der von Oasis?
Nee. zumindest nicht so weit. Nee. verwirr mich doch nicht immer. Jedenfalls, jetzt sind sie in diesem Bunker zu dritt und draußen geht möglicherweise die Welt unter, vielleicht aber auch nicht. Und ist der Typ jetzt böse? Ist der einfach nur grumpy? Ist der irgendwie einfach nur, ja... Vielleicht ist der halt einfach so oder vielleicht hat er doch eine doppelte Agenda und das ist halt so diese Fragen, mit denen wir in diesem Film starten und dann spielt sich das da so ab in dem Bunker. Ein Kammerspiel, könnte man sagen.
Okay, also es ist quasi nur diese drei und vielleicht mal Nachrichten von außen oder sowas.
Nee, gar nichts. Von außen, wie gesagt, ich kann jetzt nicht darüber reden, was mit außen noch ist und so, aber für die meiste Zeit des Films ist es so, auf jeden Fall, dass wir das Radio schweigt, die Funkgeräte, die er so hat, schweigen auch. Und wir haben einfach nichts. Wir wissen nicht, was da draußen los ist. Natürlich, als Zuschauer haben wir ja diese Meta-Information, dass wir eben wissen, okay, in Cloverfield sind die Aliens gekommen und jetzt heißt dieses Ding 10 Cloverfield Lane. Und dann denken wir natürlich auch sofort an Aliens. Aber wir bleiben halt erstmal wir bleiben in dem Bunker und da sind halt drei Personen und die wissen natürlich nicht, was wir ahnen können, wenn dieser Film so ähnlich ist wie sein Vorgänger, wo er aber nicht der Nachfolger ist und so weiter. Also man sitzt da so und denkt sich, was denn jetzt?
Ist es jetzt, ich will dich versuchen, nicht zu weit nach Inhalt zu fragen, aber man kann das ja zum einen irgendwie in so ein Psycho-Horror, also so ein Psycho-Thriller abspielen, dass irgendwie der Böse von außen da ist und die zusammenhalten oder dass der dicke böse Mann der Gruselige ist und ein bisschen sie davor Angst hat und fliehen muss, vielleicht mit dem, wie heißt der, Emmett, hast du gesagt? Emmett zusammen?
Ja, Emmett, Howard und Michelle. Howard ist der dicke Alte, dem gehört der Bunker. Und Emmett und Michelle sind da auch noch drin, da will ich jetzt auch, wer Emmett ist und wieder da reinkommt, und so will ich jetzt gar nicht im Einzelnen erläutern. Die Spannung ist ganz klar zwischen den Leuten. Also zu erfahren, wer ist Howard, was ist das für ein Bunker, warum hat er den und was sind seine Motive? Natürlich aber auch die ganze Zeit die Frage, stimmt das, was er uns erzählt? Also was er Michelle erzählt und uns als Publikum, dass da draußen irgendein Angriff oder was auch immer war und die Welt untergegangen ist und alle anderen sind tot und sei froh, dass du am Leben bist und hier unten und hier müssen wir jetzt 1-2 Jahre bleiben, bis der nukleare Fallout oder was auch immer, Chemiewaffen, keine Ahnung, da draußen weg sind und dann können wir vielleicht mal den Kopf rausstecken. Und
sie versucht dann zu fliehen oder sagst du das mir nicht?
Das sage ich jetzt nicht, aber diese Psychospielchen, die sind ganz klar zwischen Howard und Michelle und Emmett ist da irgendwie so auch noch drin, ohne jetzt zu spezifisch zu werden. Und die Frage, wer ist jeder wirklich der behauptet und sind die Sachen, die sie sagen, die richtigen oder sind sie es nicht? Und dafür gibt es dann immer wieder Hinweise in die eine und mal in die andere Richtung und dann kann man das so gegeneinander abwägen. Das ist also schon ein Psychospiel zwischen den Figuren. Viel, viel mehr, als dass es jetzt ein Horrorfilm ist. Also es ist mal ein bisschen blutig, aber das bleibt alles sehr im Rahmen. Da haben wir schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Es ist auch kein Horrorfilm in dem Sinne. Es ist ein klassischer Psychothriller, würde ich sagen. Und es ist natürlich schön, weil man hat ja in Amerika immer diese, es gibt ja auch in Deutschland diese Doomsday-Prepper, die sich irgendwie auf die große Katastrophe vorbereiten, ohne genau sagen zu können, was sie da eigentlich machen und sich irgendwie den Garten unterbunkern und irgendwie Dosenessen aufheben ohne Ende, weil sie erwarten, dass die Welt untergehen wird. Und so ein Typ ist Howard auf jeden Fall irgendwie, sonst hätte er diesen Bunker nicht. Und wir sehen dann halt mal so ein bisschen auch das Szenario ausspielen, wie das denn so ist, wenn man sich so einen Bunker baut, in dem man dann irgendwie mit seiner Familie überleben will und wenn dann alles vielleicht ein bisschen anders läuft, als man sich das gedacht hat.
Ah ja. Dazu empfehle ich natürlich gleich wieder unseren Freund Travis Dow zum Thema Fallout Shelter.
Ja, da gab es auch eine Bunkerfolge, genau.
Ja, sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
Genau.
Ja. Also soweit Fallout Shelter unterhaltsam sein kann. Jetzt bist du wieder runtergefallen.
Also hier ist Fallout Shelter auf jeden Fall unterhaltsam. Also Mary Elizabeth Winstead, ich finde, sie macht das toll. Schauspielerisch die ganze Zeit kaufe ich ihr das ab. Also was sie da, wie sie so emotional davon mitgenommen wird am Anfang, der festen Überzeugung, dass das der Axtmörder ist und sie jetzt, weiß ich nicht, entweder noch vergewaltigt wird oder gleich gemetzelmördert. Und später dann eher merkt, okay, ganz so schlimm ist es nicht und jetzt muss ich halt rauskriegen, was hier genau los ist. John Goodman, einfach toll, wie er diese ambivalenten Charakter spielt und man eben die meiste Zeit nicht so richtig einschätzen kann, was er jetzt ist oder wie oder was er eigentlich will und was von dem stimmt, was er sagt und was nicht. Sie hat man bisher, glaube ich, also in Scott Pilgrim war sie drin. Das ist jetzt das einzig Größere, was mir so aufgefallen ist. Ansonsten sind das alles so...
Stirb langsam.
Ja, da spielt sie die Tochter in den letzten beiden. Lucy Gennaro McLean. Aber das war eine kleine Rolle. Meistens ist es so Final Destination und The Thing und so, also so Horror-Quatsch. Hier macht sich's schon... also hier ist es auch wieder ein bisschen so die Rolle von... am Anfang denkt man, dass es die Richtung ist, aber es ist nicht so ganz stumpf, wie hier, geh da mal rein, schrei ein bisschen rum und werd dann abgemetzelt.
Okay.
Ja, und ihn, den Emmett John Gallagher Jr., ich habe keine Ahnung, ob ich den jemals schon mal vorher gesehen habe. Aber ich fand den toll, den Film. Gemacht ist er von Dan Trachtenberg. Den kannte ich bisher nur als Podcaster.
Was?
Das ist sein erster, also wenn man das Podcast nennen will, der hatte mit Alex Albrecht eine Show auf Revision 3, die gibt's nicht mehr, die Totally Red Show. Ich habe da ein paar Folgen damals mal geguckt, als das lief. Und Alex Albrecht war der mit Kevin Rose zusammen Dig Nation gemacht hat, jahrelang. Das habe ich viel geguckt. Mhm. Das war so die frühen Videopodcaster-Zeiten. Ungefähr so zu der Zeit, wo wir angefangen haben mit Podcasten, war das so, was man so an Videopodcasts aus Amerika geguckt hat. Gibt's alles nicht mehr. Kevin Rose hat ja dann irgendwann auch Dick verkauft und das ist ja, kriegt ja heute auch keinen Hahn mehr nach und jetzt macht er irgendwie Angel Investing und Alex Albrecht, weiß ich nicht, was er macht, keine Ahnung, aber jedenfalls Dan Trachtenberg war Teil von der Totally Red Show und da dachte ich mir jetzt, ach, guck mal, da so tauchen sie dann wieder auf und machen hier irgendwie lustige kleine Filme. Also ich muss sagen, ich mochte den. Das kann man vom Publikum der Sneak nicht behaupten. Die waren sehr gespalten, haben irgendwie ihre Kärtchen wild verteilt über die einzelnen drei Schälchen da, Daumen hoch, Daumen Mitte, Daumen rechts, nee, unter, runter. Okay, und rausgekommen bei meiner fantastischen Umrechnungstechnik.
Du rechnest es ja um für uns.
Sind 4,2 von 10 Punkte, also komplett unentschieden, irgendwie mit so einer leichten Tendenz nach unten. Ich würde eher eine Tendenz nach oben geben. Ich gebe dem jetzt mal 7 Punkte. Denn
7 Punkte?
Ich, ja.
Was ist jetzt denn
kein,
hier nicht?
Kein Spitzenfilm in dem Sinne, aber ich mochte den. Und vor allen Dingen, als ich 10 Cloverfield Lane gelesen habe, dachte ich erstmal so, okay, Horrorfilm, irgendwie irgendwelche Aliens beißen jetzt dauernd Leuten den Kopf ab. Wollte ich nicht sehen, hatte ich keinen Bock drauf. Vielleicht war ich deshalb dann auch so positiv überrascht. Die Kameraarbeit ist toll, auch Soundschnitt fand ich teilweise cool. Einfach, ich war wahrscheinlich
Soundschnitt,
einfach
liebe Hörer, habt ihr das gehört? Ja, wir reden über Soundschnitt.
Manche,
das ist schon hier vom Allerfeinsten.
Manche Sachen haben sie einfach ganz, ganz clever gelöst an der Stelle mit dem Film. Und es war halt einfach so mit, ja, der war einfach schön gefilmt, so für das, was er zeigen wollte. Er hat nicht so, ich kann das jetzt gar nicht so richtig beziffern, aber es hat mir gefallen und am Ende war es spannend und am Ende, das ganze Schluss, ohne jetzt irgendwie Details zu nennen, der ganze Schluss am Ende, so die letzten 2 Minuten oder 4 Minuten meinetwegen, da wurde es ein bisschen ermüdend und da dachte ich so, okay, jetzt, ja, ich verstehe, was ihr mir sagen wollt und so, und aber das hat es nicht mehr, also insgesamt bin ich trotzdem irgendwie, habe ich gedacht, ja, nee, kann man machen. War spannend, ich konnte nicht erahnen, wie es ausgeht. Ich wusste nicht, wo das alles hinführt. Und irgendwie war ich so, für den Sneak fand ich den okay. Und dafür, dass ich am Anfang drin saß und dachte, krass, okay, jetzt wieder Horrorscheiß, vielleicht bin ich deshalb so ein bisschen nach oben positiv beeinflusst. Ja. Mhm. Nächstes Thema. Ich sehe dich schon die ganze Zeit Wein trinken. Du hast also quasi hier das zweite Themenblock eigentlich schon vorgezogen. Was ist da los?
Wir waren gerade bei meinen Eltern Abendessen und haben dort drei Weine aufgehabt. Nee, irgendwie. Einen hatte mein Vater noch offen und dann haben wir zwei weitere geöffnet, um dann zu probieren, welchen der drei wir trinken wollen. Und den einen, den wir nicht trinken wollen, den haben wir jetzt mitgenommen und trinken ihn jetzt in aller Ruhe aus. Also ich während des Podcastens. Und es ist ein 2015er Künstler Kirchenstück, ein Riesling-Kabinett trocken. Mhm. Also ein Wein von vom letzten Jahr. Er ist noch sehr fruchtig, bisschen Säure, frisch.
Oh. So, so.
Der Händler sagte, der kann noch ein bisschen, aber wir wollten ihn schon mal probieren. Und jetzt trinke ich ihn.
Hau rein. Ich habe ein Bier.
Das ist ein Weißwein für die nicht so Interessierten.
Noch keins aus der Kiste mit den Bieren, die wir von dem Hörer geschenkt bekommen haben.
Müssen wir dringend jetzt hier. Wann können wir denn bitte mal Bier tauschen?
Das geht, vielleicht geht das nächste Woche los. Ich werde mich bemühen. Ich habe es leider verpeilt, als ich neulich bei dir war, die Kiste mitzubringen.
Ich war ja auch bei dir und habe sie da nicht mitgenommen.
Ja, sind wir Verpeiler. Ich schiebe das jetzt einfach mal auf den Umzug und behaupte, das liegt daran. Aber die ist nicht verloren gegangen. Sie steht hier. Wir werden sie teilen und wir werden sie in der Sendung trinken.
Ich finde es so krass, immer noch, dass
ich habe in Sachen der Zwischenzeit habe ich ein Firestone Walker Union Jack IPA.
Oh.
Ihr kennt mich ja mittlerweile als IPA-Trinker. Das kenne ich auch schon, das hatte ich schon mal. Das Witzige ist, es heißt Union Jack IPA. Da denke ich immer, ja, es ist hier Englisch und so, ne? Aber denkst du, Firestone Walker Brewing Company, Ramada Drive, Paso Robles, California, USA. Wahrscheinlich spricht man das ganz anders aus. Aber es ist aus The US of A. Und ich krieg's nicht auf, weil ich den echt beschissensten Öffner der Welt habe. Aber jetzt.
So. Pass doch am Tisch auf.
Ja, das ist ein Holztisch. Der würde das nicht gut wegstecken.
Das sieht aber sehr hübsch aus. Wir haben jetzt seit kurzem wieder Video an.
Ja. Da sieht man das dann.
Da sieht man. Es sieht sehr, sehr hübsch aus. Wie schmeckt's?
Das wissen die Hörer doch schon, weil du hast mich ja schon zweimal runtergeschmissen.
Wie schmeckt Bier?
Ich habe noch nicht probiert, jetzt warte doch mal. Uiuiui. Oh. Ja, Hopfen. Oh. So habe ich das nicht in Erinnerung. Wie viele Malze, Hopfen sind denn da mal wieder drin? 7 Stück. Magnum, Cascade, Centennial, Amarillo, Citra, Chinook und Simcoe. Sehr fruchtig in der Nase und extrem herb. Die IBUs stehen jetzt hier leider nicht für mich zum Ablesen. Aber ich würde mal sagen, mindestens mal irgendwie 40 oder mehr, würde ich vermuten.
Okay.
So rein vom Geschmack her. Sehr bitter, aber ich mag das. Nächster Film. Ich habe vorhin, ist noch gar nicht lange her, heute Morgen, ich musste die Rollläden runterlassen, damit es dunkel genug im Zimmer war, um den Film anschauen zu können.
Okay. Das heißt, dass du an Ostersonntag, so wie es gehört, mit deiner Religion vorm Fernseher verbracht.
Richtig. Nein, ich habe am Ostersonntag noch meine Mama und meinen Bruder und meine Oma und meine Nichte und so und meine Schwägerin alle getroffen zu einem schönen Osteressen und zu einem Kaffee und Kuchen und so weiter. Mm, aber da das Ganze erst am Nachmittag stattfand und ich irgendwie morgens gedacht habe, ich hätte noch Lust auf einen Film, habe ich mir mal bei iTunes was ausgeliehen und habe hier den Rollladen runtergelassen und habe einen Film geguckt. Und zwar für euch American Ultra. Eine lustige kleine, Komödie ist vielleicht falsch. Also Action-Comedy würde ich mal vorsichtig sagen. Aus dem Jahre 2015. In Deutschland, glaube ich, irgendwann so Richtung Herbst in die Kinos gekommen. Haben wir damals in der Sneak leider nicht gehabt. Es gab andere Sneaks. 15. Oktober sehe ich hier gerade. Andere Sneaks, wo sie ihn wohl hatten. Wir haben ihn damals nicht gekriegt oder ich war nicht da. Lustige Besetzung. Jesse Eisenberg, bekannt aus Social Network und Zombieland und Now You See Me. Und Kirsten Stewart, hier Twilight-Vampir-Frau. Und ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mal sage, dass ich mal einen Film mit Kirsten Stewart gut finde. Aber der hat mir gefallen.
Mochtest du Twilight nicht?
Habe ich nicht geguckt, werde ich mir auch nicht antun.
Ach so.
Ja, worum geht's? Jesse Eisenberg und Kirsten Stewart sind ein Paar, leben in einer Kleinstadt in den USA irgendwo und sind so die totalen Slacker. Also er ist der komplette Loser irgendwie, sagt er auch von sich selbst. Er smoked die ganze Zeit irgendwie einen Joint nach dem anderen weg oder nimmt LSD oder sonst irgendwas. Ist auch schon dauernd im Knast gewesen wegen hier Possession und so weiter, also wegen Drogenbesitz. Arbeitet okay. an der Kasse in irgendeinem Cash and Carry, so einem Mini-Supermarkt, wo irgendwie kein Kunde je reinkommt und zeichnet Comics, die aber nur so für sich selbst und das wird auch alles nix. Und sie arbeitet auch in irgendeinem trostlosen Büro von so einem Kredithai. Und beide, ja, am Anfang des Films will er mit ihr mal eine Reise machen, aber immer wenn er die Stadt verlassen möchte, dann kriegt er solche Angstanfälle, dass er es dann nicht schafft. Und deshalb geht die Reise dann in die Binsen und das Flugzeug ist weg, ohne dass sie da eingestiegen sind. Und dann sie dann, statt eben zu verreisen, fahren sie wieder zurück in die Stadt. Und der Sheriff hat sie auch schon wieder auf dem Kieker, weil sie wahrscheinlich wieder Drogen haben. Also alles sehr so, läuft nicht so richtig bei denen. Also die Beziehung an sich schon, aber irgendwie sind sie halt, die sind halt so Nix-Könner, die nichts, Taugenichtse, die nichts hinkriegen. Und eines schönen Tages kommt eine Frau in den Supermarkt zu ihm und labert ihm irgendeine gequirlte Scheiße ins Gesicht, das aber irgendwas mit seinem Gehirn macht und stellt sich raus, sie hat ihn aktiviert und er ist offensichtlich ein krasser, eine CIA-trainierte Tötungsmaschine, die irgendwie so eine Art Schläferdasein geführt hat. Und irgendeinem geheimen Government-Programm angehört und jetzt ist er aktiviert worden, weil irgendwie andere CIA-Untergruppierungen versuchen ihn zu töten und schicken irgendwie Killer und da hat man ihn aktiviert, weil es andere Leute in der CIA gibt, die eben nicht wollen, dass er getötet wird und das, dann soll er sich wenigstens selbst verteidigen können und deshalb aktiviert man jetzt diesen Teil seines Gehirns. Mehr will ich jetzt nicht verraten, danach wird es wildeste Action und ja, es ist halt so typische Fun-Action-Film, der jetzt ohne jegliche tiefere Story daherzukommen versucht. Ist halt einfach, was du dir jetzt überlegst. Du hast so einen Kiffertypen, der plötzlich an sich selbst entdeckt, dass er der totale Oberkiller ist und er weiß gar nicht warum. Er kapiert überhaupt nicht, was da vor sich geht.
Das klingt wie Sacha Baron Cohen.
Ja, nur dass es halt nicht irgendwie mit Leuten gedreht ist, die nicht wissen, dass sie in einem Film mitspielen. Sondern als vernünftiger Film mit Drehbuch und so. Ja, und okay, jetzt hast du also Jesse Eisenberg, Mr. Zombieland. Ich renne immer weg, wenn es irgendwie hart wird und sehe sonst auch irgendwie harmlos aus und bin gar nicht so der Typ. Und er ist der Oberkiller und slayt jeden von diesen Angreifern innerhalb von Sekunden. Ja, und das ist eine schöne... Ja, einfach eine launige Actionkomödie, die sehr, sehr blutig ist, aber auf so eine grafisch comicartige Weise blutig. Und eines seiner Talente ist halt irgendwie Leute mit Alltagsgegenständen zu töten. Und das macht er halt den halben Film über. Also Waffen benutzt er zwar mal, das kommt vor, aber meistens muss er den Leuten halt irgendwie, weiß ich nicht, den Joghurtlöffel aus der Hand nehmen oder sonst irgendwie. Er läuft durch den Supermarkt und bringt einen
Typen. Oh, das gab's doch auch mal mit hier dem Scheibenkleister. Der auch Crank gemacht hat.
Jason
Statham. Den Transporter. Ja, genau. Wo er mit der Möhre den einen umbringt.
Oh ja, das war Shoot 'em Up.
Ja.
Ja, hier sind es dann so Sachen, was ich im Supermarkt eine gefrorene Packung Kochschinken oder so. Nimmst du dann und haust irgendwem die Rübe damit runter oder so. Wie gesagt, sehr splatterblutig, also insofern nichts für Kinder. Aber für Erwachsene, die gerne mal ein bisschen einen blutigeren Actionfilm gucken, fand ich den auf so eine Popcorn-Unterhaltungsartige Weise, ohne jetzt jeglichen Anspruch, einfach einen witzigen Film. Zwischendurch hat er mal ein paar Längen. Die Wendungen, die da noch kommen, sind sehr vorhersehbar. Also man ahnt dann irgendwann auch schon. Das ist auch nicht groß plotmäßig kompliziert reingewoben oder so. Es gibt dann eine so eine Szene, wo du dann denkst, ach, ich ahne was, die nächste, übernächste Szene wird es dann aufgelöst und dann ja, okay, muss man alles nicht auf die Goldwaage legen, ist einfach ein Fun-Action-Film, den ich gut weggucken konnte heute Morgen.
Okay. Naja, aber warum nicht? Also, willst du dem Punkte geben oder?
Ja, würde ich wahrscheinlich auch so irgendwo bei 6, 7 einsortieren, so in der Richtung.
Okay. Kann man nicht vergleichen.
Doch, kann man schon. Also, so im Grunde geht das
in die Richtung. Den würdest du lieber gucken?
Bitte?
Welchen würdest du lieber nochmal gucken? Oder im Nachhinein, wenn du nur einen gucken könntest, würdest du lieber.
Es ist schwer zu sagen, die sind zwei komplett unterschiedliche Genres. Von der Sache her, wenn ich so die Wahl hätte und du sagst mir, guck so einen Psycho an Horror grenzenden irgendwas Film, dann würde ich den oder guck eine Fun-Action-Komödie, würde ich eigentlich wahrscheinlich aus Easy-Listening-Gründen immer die Fun-Action-Komödie vorziehen. Allerdings ist 10 Cloverfield Lane der sehr viel anspruchsvollere, also einfach vom Konzept her zu sagen, wir machen da ein Kammerspiel mit drei Leuten und versuchen da auszuloten, wer ist wer und weil es wirklich, ist das wirklich so. Und es ist natürlich viel komplexer und viel komplizierter als hier. Wir nehmen eine Menge Kunstblut und scheuchen Jesse Eisenberg und Kirsten Stewart durch die Gegend und zwischendurch machen wir einen Haufen Stoner-Jokes. Also rein vom Konzept her ist der andere der viel komplexere und aufwendigere Film. Das hier ist halt ja Popcorn-Kino. Aber nichtsdestotrotz, da haben beide Spaß gemacht.
Okay.
Mhm. Ja, ich muss sogar nochmal Bier trinken. Ja. Ist halt irgendwie diese von der Idee her so diese geheimen Regierungsprogramme, bei denen irgendwelche Leute gegen ihren Willen so MK-Ultra-mäßig programmiert werden und dann auf ein Codewort hin ihr Schläferdasein aufgeben. Das ist ja in so vielen Filmen verarscht worden, bis hin zu
gar nichts Neues.
Bis hin zu Nackte Kanone, wo der Typ dann irgendwie auch durch den Gesang von ich weiß nicht wem, Luciano Pavarotti oder so, aufgeweckt wird und den Präsidenten töten muss. Sowas haben wir jetzt halt hier auch und diesmal ist es halt ein Kiffer. Kann man mal machen.
Ja. Schöner Stoner-Film.
Yes, yes, yes. So,
yes, hast du auch
was gesehen?
Nee.
Also wir haben noch ein bisschen... Ich muss mich jetzt im Namen der Hörer einfach mal für die Hörer muss ich mich mal bei dir beschweren.
Ja, was habe ich getan? Was habe ich getan?
Was hast du nur getan?
Ich war im Training am Mittwoch, deswegen war ich nicht in der Sneak.
Ich war übrigens alleine in der Sneak, weil meine Begleitung hat mir dann irgendwann während des Films eine Nachricht geschrieben. Stand dann drin, oh, habe ich wohl verschlafen.
Ja, noch 3 Wochen, dann ist das letzte Turnier, dann komme ich wieder regelmäßig mit in die Sneak. Hm.
Gut, du hast also nichts gesehen, sondern was gelesen?
Wir haben ein bisschen Orange is the New Black Staffel 3 weitergeschaut.
Okay, dann kannst du ja mal am Ende von Staffel 3 sagen, wieso.
Werde ich am Ende von Staffel 3 sagen, dass es mir ganz gut gefallen hat.
Noch nicht alles vorweg.
Ach so, ja, tut mir leid. Nee, ich habe stattdessen ein bisschen ein Buch weitergelesen, was ich mir vor ein paar Wochen bestellt habe, auf Empfehlung irgendeines Podcasts, den ich gehört habe.
Vorwort von Ira Glass, also würde ich sagen, geht genau. Schon mal in die Richtung This American Life.
Out on the Wire heißt das Buch, es ist von Jessica Abel und genau, ein Vorwort von Ira Glass, der ja bei This American Life den Chefhost macht seit einigen Jahren. Und das Spannende ist, das wusste ich nie, als ich mir das Buch bestellt habe, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich nicht bestellt, es ist ein Comic.
Hm. Ah, okay. Das heißt, eigentlich magst du keine Comics, entnehme ich daraus und hättest es deshalb nicht bestellt und jetzt findest du es aber trotzdem cool.
Es ist nicht so, dass ich keine Comics mag, aber ich kann sie nicht gut lesen. Das fällt mir sehr schwer, es zu lesen. Es fällt mir jetzt auch bei dem Buch sehr schwer, es zu lesen. Oder schwer. Aber das Thema ist halt so spannend. Es geht ums Podcasten. Es geht um die Art, wie Sendungen wie This American Life oder Radiolab oder Planet Money oder diese ganzen aufwendig produzierten Kurzgeschichten-Podcasts gemacht werden. Also von der Ideenfindung hin über die Art, wie aufgenommen wird, wie man sich selber da reinfügt als der Interviewende, welche Fragen man stellt, wie man die sich vorher überlegt und so weiter, bis hin dann zum Aufbereiten der Geschichte, zur Nachaufnahme. Viele haben ja dann eben nochmal eine eigene Sprachspur, die sie aufnehmen, zum Schnitt, Musik und dann eben Veröffentlichung. Und ja, also für unsere Podcasts kommt das wahrscheinlich eher nicht in Frage, aber ich finde es einfach spannend, wie diese Sendungen produziert werden. Ich habe ja auch schon die eine oder andere Sendung von Gimlet Media empfohlen und die sind ja genauso gemacht. Also was da Alex Blumberg heißt er so, ja. Auf die Beine gestellt hat mit seinem Team, ist ja unglaublich.
Für den Sneakpot ist das jetzt irrelevant, aber ich fürchte natürlich, dass die nächste Interviewsendung des Cocktail-Podcasts von dir komplett durchgedingst werden wird, beziehungsweise eigentlich befürchte ich es nicht, eigentlich hoffe ich das.
Ja, ich arbeite jetzt da schon mal was aus. Nein.
Bitte, 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 tun Sie sich keinen Zwang an.
Ja, nee, aber also es ist einfach mal zu lesen und zu erleben, wie die so eine Sendung produzieren, was dahinter steckt. Das sind ja dann irgendwie, weiß ich nicht, hier Gimlet Media oder sonst, das ist ja 20 Minuten oder auch eine Episode von This American Life, die ja dann meistens aus 3 Episoden besteht oder sagen wir mal 2 bis 4 oder 5, die sind ja auch so zwischen 10 und 20 Minuten lang. Aber die arbeiten halt 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen an so einer Episode. Eine Person oder 2 Personen Fulltime. Das ist schon krass.
Ja, wenn wir uns mal 8 Wochen Fulltime Zeit nehmen können, dann bin ich dabei. Aber so wie es aussieht. Ja, ist schon faszinierend. Also, das klingt gut. Und kannst du mal ganz kurz ein Bild in die Kamera halten aus dem Buch? Ich würde gerne mal einen Eindruck gewinnen. Ah, ist tatsächlich ein richtiger Comic mit so gezeichneten Redaktionsräumen und Sprechblasen und
genau.
Und das ist durch und durch so? Oder ist da auch noch Fließtext drin?
Ja, das Vorwort.
Okay, aber sonst die eigentliche...
Nee.
Krass.
Was war das?
Okay. Das ist ja gut. Ja, ich verstehe. Okay. Ja, ich wollte nur mal sehen, wie das ausschaut. Alles schwarz-weiß?
Alles schwarz-weiß, genau.
Okay.
Und ja, gut gezeichnet, also nicht so... jetzt setze ich mich natürlich in die Nesseln, wie zum Beispiel Mangas gezeichnet sind, so ist übertrieben, sondern es sind einfach quasi ja, als normale Menschen.
Als wenn man versuchen würde, normal zu zeichnen, so Strich Schraffuren und schwarz, einfach Umrisse, keine so wie Dilbert quasi.
Ja, genau.
Nur, dass die Leute versuchen, noch ein bisschen realistischer auszusehen.
Ich finde ja der Dilbert leider viel zu oft zu realistisch, aber okay.
Ja, nicht von der Optik, vom Inhalt her. Von der Optik ist Dilbert, ja, ich meine, da laufen ja Dinosaurier rum und so.
Ist das bei euch auf der Arbeit? Ach, egal, ja gut, anderes Thema.
Ich bin so selten im Keller.
Bist du nicht der Nerd bei euch auf der Arbeit? Musst du nicht eigentlich in den Keller gesperrt werden?
Nein, ich bin ja quasi sowas wie Dilbert. Ich versuche ja Wally zu werden, aber man bleibt ja dann doch irgendwie Dilbert. Aber im Keller ist doch hier irgendwie, was weiß ich, Bob the Dinosaur, der ist, ich weiß nicht, was der macht, der ist in Accounting, glaube ich.
Ach so.
Wir sind so.
Vom Namen würde das ja schon ganz gut passen.
Ja, das stimmt, aber das, nee, also ich glaube, ich bin dann doch eher Dilbert. Dazu ist man halt zu sehr Engineer an der Stelle.
Okay, ich sehe schon. Wir haben von mindestens einem Hörer die Aufforderung bekommen, dass wir sagen sollen, was die anderen Hörer bei Amazon bestellen. Hast du die Liste zufällig da oder machen wir das übernächste Woche?
Das müssen wir irgendwann mal anders machen, ich kann versuchen, ob ich das schnell
nee, brauchst du ja finde. Nicht.
Du kannst
das können wir uns ja auf die nächste Woche schon mal freuen. Wir können aber sagen, dass der Erich vom Kinocast das öfter mal macht. Also da höre ich das immer regelmäßig.
Stimmt,
das
war,
erzählt,
war eine der Fragen, weil ich ja behauptet hätte, dass andere Podcasts das ja machen. Ne?
Genau.
Da war die Frage, wer das denn sei.
Genau, aus der Kinocast.
Unter anderem, ja, aber zum Beispiel auch Methodisch Inkorrekt hat jetzt damit angefangen.
Die höre ich ja noch nicht.
Die machen das, glaube ich, nur wenn was Lustiges dabei ist oder so. Die machen sich regelmäßig, die haben das mal so gesagt, was ich, wenn was Witziges ist, dann machen wir das mal.
Okay. Ich habe heute, glaube ich, zum ersten Mal was über unseren Link bestellt.
So, so.
Ich hoffe, das hat funktioniert.
Soll ich mal gucken, was du bestellt hast? Oder möchtest du es lieber nicht in die Öffentlichkeit gezerrt haben? Jetzt muss ich gerade hier nochmal Bestellbericht, das ist dann immer das Problem, dass der hier irgendwie komische Zeiträume immer annimmt. So. Also, was haben wir hier? Eine Kochjacke. Hast du eine Kochjacke bestellt?
Nee.
Und eine Kochbandana dafür. Das ist wahrscheinlich dann für den Kopf halt diese entsprechende. Ein 8-Port-Switch.
Sieht das Kochjacke? Wie sieht denn eine Kochjacke?
Xner Kochjacke. Na, wie soll halt so ein Koch so eine Jacke anhat? Mit so Knöpfen wahrscheinlich. Ich kann die hier mal anklicken. Langärmlich steht hier auf jeden Fall. Ja, die ist schick. Xner Kochjacke.
In Grau oder in Weiß?
In Schwarz. Mit silbergrauem Paspel. Das ist dieser Rand. Wenn ich das hier richtig
Kochjacke sehe auf dem Bild. Mit Paspel und Knöpfe.
Ja, so, was haben wir noch? Ein Netgear-Switch, wie ich schon sagte. Lightning-Kabel. Ein Mähroboter, wir berichteten.
Ja, deswegen sind wir überhaupt darauf gekommen.
Genau.
Sieht aber sehr stylisch aus.
Puh, was ist das denn hier?
Handycraft,
Mandala, ein Bedspread, ein Betttuch.
Ich hänge immer noch an dieser Kochjacke fest. Meinst du, ich kann die mir bestellen und damit auf die Arbeit gehen?
Nein, aber du kannst dir die bestellen und dich damit hinter den Tresen stellen. Das sieht bestimmt gut aus, wenn alle Barkeeper hinter dem Tresen alle so eine einheitliche Jacke anhaben. Also ob es jetzt eine Kochjacke sein muss, weiß ich nicht, aber die eignet sich auf jeden Fall, bekleckert zu werden. Das kann die wohl ab.
Ja, die kann man wahrscheinlich auch kochen.
Ach, schau mal hier, offensichtlich bestellen Leute auch diese Xiaomi-Bänder, die ich mal, dieses Fitnessarmband hier, ist hier auch einmal bestellt worden. Das Xiaomi-Band Puls, die neue Version. Ah, gemein, die habe ich nicht. Die neue Version hat einen Pulsmesser.
Ich wollte dir gerade unterstellen, dass du es warst, der das bestellt
hat. Das geht nicht, ich kann nicht über meinen eigenen, also da das ja auf irgendwie mit meinem Account verdongelt ist, so irgendwie, weiß ich nicht genau, wie es geht. Ich habe das irgendwann mal angelegt, aber ich glaube, da hängt mein Amazon-Account irgendwie als Basis-Dings irgendwie drunter. Und dann habe ich das für die Podcasts da angelegt und da kann ich da nicht selber drüber bestellen. Das wäre auch, glaube ich, irgendwie nicht erlaubt, wenn ich das machen würde. Also wenn ich mir einen zweiten anlegen würde oder so. Keine Ahnung, ob sie das bemerken können, aber ich glaube, es wäre nicht zulässig. Und bevor ich dann da gesperrt werde oder so, habe ich auch keine Lust drauf.
Ich muss das nochmal austüfteln. Was ist so eine Kochjacke? Ich bin immer noch auf der Kochjacke gefangen.
Du solltest lieber den Mähroboter. Du hast zwar keinen Garten, aber ich finde, so ein Mähroboter würde sich zu deinem Saugroboter noch hervorragend machen, wenn der dann durchfährt und euren lang hochflorigen Teppich einfach ein bisschen kurz schnitzelt.
Keinen hochflorigen Teppich, aber du weißt gar nicht, wie aggressiv der Herr Williams werden kann, wenn da andere Roboter durchs Haus laufen. Das kann er ja nicht haben.
Dann kämpfen die. Das ist vielleicht auch nicht schlecht.
Ja.
Aber für so einen Mähroboter, ich glaube, der hat einfach die besseren Karten, weil der hat so ein fieses Messer schon am Start. Da kann er mit seiner komischen Drehbürste einpacken. Das packt er nicht.
Ja, aber der Williams kennt sich halt aus hier.
Ach so.
Ja, der lockt ihn auf den Balkon und schiebt ihn dann runter.
Hast du früher geguckt, diese Roboterkämpfe?
Oh ja, das war lustig. Warum gibt's das eigentlich nicht mehr? Ach,
das gibt's mit Sicherheit noch. Wahrscheinlich nur nicht das, mehr irgendwie das, im Free-TV oder so.
Das könnte man eigentlich mal wieder anfangen und zwar dass man die Roboter eben nicht mehr fernsteuert, sondern dass die autark sein müssen.
Das gibt es mit Sicherheit. Also ich würde fast wetten, dass es das gibt. Müsste man mal, wenn irgendeiner der Hörer einen Link oder so für uns hat, wo wir uns
das wollen wir wieder gucken.
Ja, dann würden wir da mal rein.
Geschichten aus unserer Jugend.
Genau. Wo dann immer irgendwie, also die meisten haben ja immer versucht, den anderen umzukippen, ne? Dass der wie so ein Käfer auf dem Rücken liegt und dann.
Ja.
Dann hatten irgendwann alle Roboter so eine Strategie, wie sie sich wieder aufrichten konnten, wenn sie umgekippt worden sind. Und dann irgendwie, was ich, Flammenwerfer und Äxte und Kreissägen und was sie alles für einen Quatsch dabei hatten.
Sau lustig.
Und am Schluss war es dann so, nach vorne haben sie irgendwie, was weiß ich, mit wildesten Kreissägen alles sich, waren sie total gefährlich und wehe, du hast ihn aber nur einmal irgendwie mit der Axt an der Seite eine reingehauen, dann war irgendwie die Hydraulikleitung durch und dann war finito.
mich würden da die Regeln, da muss ja irgendwie Regeln geben.
Ja, was würdest du man für Regeln machen? Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich habe damals auch, glaube ich, nicht so genau aufgepasst, aber so aus dem Gefühl würde ich sagen, du machst eine Gewichtsklasse irgendwie oder eine Preislimit oder sowas. Und keine Ahnung. Und Größenklassen wahrscheinlich irgendwie, dass du nicht irgendwie so. Wie ist denn das, wenn ich einen Schwarm, Roboter-Schwarm, darf ich dann nicht als ein Roboter antreten wahrscheinlich? Ich baue einen Roboter, der 40 kleine rausspuckt oder so. Ich weiß nicht, Robo Wars oder so? Wie hieß das denn? Das ist jetzt auch sehr schlecht vorbereitet von uns.
Ja, wir sind da halt. Oh ja, hier.
Ja, wenn man Robo Wars googelt, da kommt einiges.
Es werden derzeit in Europa Kämpfe in vier Gewichtsklassen. Bis 150 Gramm, oh Gott. Bis 6 Kilo, bis 13 Kilo, bis 100 Kilo.
Es ist eine Fernsehserie, die in den 90er Jahren in Großbritannien entstanden ist. Aha. Siehst du mal. Erstausstrahlung 1998. Tja, das stand jetzt nicht auf dem Sendungsplan, aber jetzt haben wir uns in dieses Rabbit Hole begeben. Robot Wars. Ich fand ja Roboterfußball auch immer witzig. Da habe ich mal, glaube ich, auf der Cebit ein Spiel gesehen.
Oh ja, stimmt. Die haben ja auch eine ganze Zeit lang da gespielt.
Genau. Und das war, ja, irgendwie war das damals immer so ein bisschen traurig. Du bist dazu gestanden und hast irgendwie gedacht, die Roboter-Zukunft kommt bald mal. Und dann sind da diese Sony-Hunde rumgelaufen. Und im Grunde war es ein einziges Rumstolpern und völlig konzeptfreies Getue. Aber mittlerweile, wenn du so Boston Dynamics, was jetzt übrigens verkauft wird, gell? Ich habe irgendwo gelesen, okay, jetzt gerade die letzten Tage, dass Google sich wieder trennt von Boston Dynamics.
Okay, krass.
Ja, ich meine, die Roboter übernehmen ja dann demnächst einfach mal die Herrschaft, weil haben wir ja gesehen, jetzt, wo sie alle sauer sind, weil sie dauernd umgetreten werden in den Google-Videos. kann ich
das ist so lustig, das Video.
Kann ich es ihnen noch nicht verübeln, dass sie, wenn ich so misshandelt werden würde, dann muss ich einfach irgendwann die Weltherrschaft an mich reißen. Das ist im Grunde, und das bringt mich jetzt top zum nächsten Thema, was ich nicht in die Liste geschrieben habe, was ich jetzt aber mal einpflegen muss. Ich trage ja doch des Öfteren im Alltag mein Purpur-Tentakel-T-Shirt. Und die Älteren unter euch Hörern werden sich erinnern, wer Purpur-Tentakel war. Ihr habt doch sicher alle, zumindest wenn ihr älter als 30 seid, oder echte Retro-Computer-Fans, dann habt ihr Day of the Tentacle gespielt. Das fantastische LucasArts-Adventure von Tim Schäfer. Und da gibt es jetzt eine, wie nennt man das, eine Remastered Edition, eine Special Relaunch, keine Ahnung, jedenfalls, sie haben es aufgepeppt. Das alte Spiel mit der alten Grafik, so wie das auch schon mit Monkey Island 1 und 2 gemacht wurde, jetzt in Full HD. Allerdings sieht es eigentlich immer noch genauso aus wie früher, nur dass es nicht mehr so pixelig ist. Aber die Grafik ist sonst dieselbe, ist jetzt nicht neu gezeichnet, ist einfach nur hochauflösender zu sehen. Und 16:9 natürlich, wenn du das auf dem Breitbildcomputer machst. Und du kannst es jetzt runterladen auf Steam für PC, Mac und PlayStation 4 und PlayStation Vita.
Was kostet es?
15 Euro.
Kann man nichts sagen.
Kann man nichts sagen. Vor allen Dingen, wenn man sowieso damals wahrscheinlich wie alle das Ding raufkopiert hatte, dann kann man jetzt nochmal hier die Absolutionsedition kaufen und sich da Peace of Mind holen und nochmal 15 Euro nachwerfen. Es ist dasselbe Spiel, dieselben Rätsel, ich glaube auch dieselbe Sprachausgabe, das weiß ich aber nicht sicher. Und ja, ich werde es kaufen. Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich werde es kaufen und ich werde es nochmal spielen, weil es ist tatsächlich unter diesen Adventure Games von damals zusammen mit Indiana Jones Der letzte Kreuzzug und Monkey Island 1 und 2 natürlich meine Lieblingsspiel. Also ich glaube, tatsächlich ist Day of the Tentacle auch das Adventure-Game, was ich am häufigsten durchgespielt habe. Mindestens irgendwie so.
Ach so, Adventure-Games. Ich habe noch nie ein Adventure-Game zweimal durchgespielt.
Doch, also Day of the Tentacle habe ich mindestens dreimal durchgespielt. Vielleicht sogar noch öfter. Und ich werde es jetzt nochmal durchspielen, weil ich mochte es einfach. Und ich, wie gesagt, ich habe so ein T-Shirt, wo Purpur-Tentakel drauf ist. Dieser Moment, wenn es aus der, am Anfang, der ist ja direkt im Intro, wenn es aus dem verseuchten Fluss trinkt und dann wächst ihm der Arm. Und ist ja klar, wenn dir als Tentakel ein Arm wächst, das Erste, was du denkst und beschließt, ist natürlich, jetzt habe ich einen Arm, jetzt übernehme ich die Weltherrschaft. Ist ja klar, das ist die einzige Konsequenz, die sich anbietet. Und ja, dieser Moment ist auf dem T-Shirt drauf, da ist das Purpur-Tentakel auf dem schwarzen T-Shirt und es reckt den Arm in die Luft. Und die Leute gucken mich immer an im Alltag, so in der U-Bahn oder so, wenn ich dieses T-Shirt trage, so mit so einem verständnislosen Blick und manchmal lächelt einer. Und dann weißt du, der weiß, was es ist. Und andere Leute, auch jüngere Kollegen oder so, gucken mich dann an und sagen, was ist denn das für ein Viech? Oder was ist das für ein Ding? Und dann,
ja, jetzt kannst du ihnen ja den Link in die Hand drücken.
Genau, jetzt habe ich wieder Futter. Oder jetzt treffe ich dann vielleicht in der U-Bahn Leute, die denken, ach, das ist dieses Spiel, was neulich rausgekommen ist, und ohne zu kapieren, dass das schon 100 Jahre alt ist. Weiß ich nicht. Oh, ja. Vielleicht. Also das ist so der Moment, wo man dann so in der U-Bahn steht und sich denkt, ja, ich bin alt, aber es ist okay, ich stehe dazu.
Ich spiele trotzdem Day of the Tentacle.
Genau. Ja, Special Edition, kann man nochmal spielen. Es war ja schon eins von den einfacheren Adventures. Ich glaube, in Day of the Tentacle konntest du ja wieder nicht, also noch nicht sterben. Das war ja früher bei Zack McCracken oder so, da konntest du ja dauernd irgendwo falsch klicken und dann warst du tot und wenn du nicht gespeichert hattest, dann hast du Pech gehabt.
Nee, bei Zack ging das auch schon nicht.
Echt? Okay, aber dann war bei Maniac Mansion ging das noch. Und bei Larry, Leisure Suit Larry Leffer, Teil 1, in the Land of Lounge Lizards, gab es ja auch eine Special Edition.
Das ist echt fies.
Das ist wirklich toll. Leisure Suit Larry Leffer in the Land of Lounge Lizards. Jetzt haben wir es nochmal am Stück.
Dass du das noch sagen kannst.
Ja, ich habe ja die Special Edition damals auch nochmal gekauft. Da bin ich auch, glaube ich, kurz vorm Ende in meinem Safe Game. Das müsste ich auch mal wieder weiterspielen.
Da. Das gibt's auch für einen Mac, oder?
Das gibt's auch für einen Mac. Und ja, das gab's kürzlich. Das ist ja ein Rob Lowe Game. Rob Lowe. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Und das haben sie auch mit Kickstarter aufwendig geremaked und so weiter. Auch mit Sprachausgabe. Was ein bisschen eigenartig ist, weil ich dann mit der Stimme von dem Larry in der Sprachausgabe, für mich war der halt immer so eine Textzeile und die Sprache, ich konnte mich nicht so ganz dran gewöhnen. Aber gut, das habe ich auch nochmal durchgespielt. Und da ist ja tatsächlich so, dass gleich am Anfang des Spiels, also egal was du machst, du trittst einen Schritt gleich in der ersten Öffnungsszene, einen Schritt auf die Straße, bumm, kommt ein Taxi, fertig, tot. Oder du gehst irgendwo in die falsche Ecke.
Musst du dann immer wieder von vorne anfangen oder ab dem letzten Safe-Game? Oder?
Du kannst ja dauernd safen, aber das, ja, wie das halt so ist, wenn du da so im Rätseln bist, dann vergisst du es halt mal und dann trittst du irgendwo hin oder gehst in irgendeine Hinterhofecke, wo dann kommen irgendwie so drei Schlägertypen und hauen dich platt und dann war's das. Und wenn du nicht gesaved hast, dann musst du die letzten 20 Sachen halt nochmal machen.
Ach, ey.
Das sind so Sachen, die haben Adventure-Games dann irgendwann gelernt. Aber in dieser Remastered Edition, true to the original, also da ist das halt dann so. Dann speicherst du lieber dauernd. Die waren auch noch richtig schwer. Also in Larry, ich hatte auch zum Beispiel komplett vergessen, dass du irgendwie $500 für irgendwas brauchst. Und die musst du dann halt an so einem einarmigen Banditen da irgendwie erspielen. Und da gibt's keine Abkürzung. Erspiel dir halt $500, sonst geht das Spiel nicht weiter. Und
Gott, oh ne.
Sind so, nee. Da merkt man,
ich
glaub, mal.
Deswegen
so,
habe ich das auch nicht so lange gespielt, weil das irgendwann, ach, nerv mich nicht mit so einem Quatsch.
Ja, das haben die natürlich auch irgendwann gelernt, dass das, im Formatradio würde man wahrscheinlich sagen, es ist ein Abschaltimpuls. Das lässt sich vermutlich übertragen auf sowas wie Spiel.
Für unsere jungen Hörer machen wir jetzt wahrscheinlich auch gerade den Abschaltimpuls. Was reden die alten Männer über ihre alten Computerspiele? Geht weg!
Ja, das Gute ist ja,
redet über neue Filme.
Im Podcast muss man sich ja um sowas keine Gedanken machen. Weil hier gibt es keine Werbekunden, die uns morgen anrufen und sagen, ihr Arschlöcher, ihr habt es voll vergeigt, die Einschaltquoten sind am Arsch.
Du meinst, selbst wenn wir nächste Woche auf unsere Downloadzahlen gucken und da steht eine große, dicke Null, dann sind wir übernächste Woche trotzdem einfach weiter.
Klar. Geht ja dann wieder rauf. Es kommt kein Brief vom Intendanten, der sagt, ihr seid raus. Es geht einfach weiter.
Ja, das ist ganz gut.
Ja.
Wir können einfach immer senden.
Richtig. Und wenn keiner mehr zuhört, dann hört nur noch der Google-Bot zu. Da steht schon keine Null, brauchst du keine Angst mehr machen. Okay. Bevor wir jetzt wirklich alle verschreckt haben.
Ich habe noch einen Podcast, den ich empfehlen muss. Alle, die dran geblieben sind, ihr solltet den hören. Also solange ihr ein bisschen Englisch versteht.
Die meisten Podcasts, die du in letzter Zeit empfiehlst, sind doch alle Englisch. Also ich meine, die Hörer, die wissen das,
ja,
kenne ich doch schon so.
Ja, nö, die von Travis, die waren alle auf Deutsch. Ich habe nur seine Deutschen empfohlen, weil ich die Englischen ehrlich gesagt noch gar nicht gehört habe.
Okay, was empfiehlst du heute?
Von PRX Radiotopia, 99% Invisible. Und da insbesondere die Folge The Giftschrank. 203.
Wie heißt auf Englisch The Giftschrank?
The Giftschrank, ja.
Das ist ja schön.
Sie erklären das dann mit, ja, das heißt irgendwie The Poisoning Cabinet. Aber sie sagen eigentlich fast immer Giftschrank und sie reden halt über, ja, es gibt wohl kein richtiges Wort im Englischen und
aber
eben,
die verstehen unter The Giftschrank das, was wir unter dem Giftschrank verstehen, wenn man über Fernsehen.
Nee, sie erklären den Deutschen, also das Deutsche, den sozusagen irgendwie Mein Kampf, der in der Bayerischen Staatsbibliothek liegt oder eben viel früher irgendwelche aufklärerischen oder sexuell gefärbten Romane oder im Dritten Reich Bücher von der Gegenseite oder von den Bösen oder was auch immer, die dann in einen Giftschrank verbannt wurden.
Die Tscherno-Jobatai-Episode von Zimmerfrei.
Was?
Die Tscherno-Jobatai-Episode von Zimmerfrei.
Ja, genau. Genau, die ist ja auch, nee, die haben es doch irgendwann, haben die
haben sie irgendwann aus dem Giftschrank rausgeholt, aber das war immer so der klassische, so, es gibt Zimmerfrei-Episoden im Giftschrank.
Ja, genau, oder eben in der DDR die Westbücher, die es gab, oder im Westen die Ostbücher, die.
Du meinst, dass ja, ich in der DDR eine Kassette hatte mit Udo Lindenbergs Sonderzug nach Pankow?
Ja, die hätte eigentlich im Giftschrank sein sollen,
ich hatte
aber
mehr,
war sie ja.
Ich hatte noch mehr so Sachen auf der Kassette. Aber ja, es stimmt natürlich. Also Dinge, die man halt, die irgendwer irgendwie nicht senden oder zeigen oder öffentlich machen will und die dann
genau
irgendwie produziert wurden oder früher mal von irgendwem anders produziert wurden und dann nicht, nicht mehr,
ja,
nicht mehr rausgeholt werden.
Also Mein Kampf ist ja so das gerade aktuelle Beispiel.
Richtig, das ist ja jetzt gerade irgendwie das Copyright abgelaufen, ne?
Genau. Und da haben sie ja jetzt eine kommentierte Ausgabe rausgebracht und so.
Ja, seit Serdar Somuncu das vorgelesen hat, braucht man, glaube ich, keine kommentierte Ausgabe mehr, außer der von Serdar Somuncu vorgetragenen, die reicht.
Ja, aber also die ich möchte diese Folge einfach empfehlen, weil die so dieses ganze Thema so klug behandelt und auch eben wieder das, was ich eben auch bei Travis schon so spannend finde, der Blick auf ein relativ deutsches, europäisches Phänomen von außen und eben Sachen, die, ja, Giftschrank, klar, es ist klar, was das ist. Also, wenn man sagt, irgendein Buch oder irgendein Werk oder irgendwas ist im Giftschrank, klar, man weiß genau, was es ist. Aber das eben nochmal so aufbereitet zu hören für Personen, Hörer aus von woanders, das finde ich halt toll. Und deswegen möchte ich die, insbesondere die Folge 203 empfehlen. Auch andere Folge, die ich da schon gehört habe. Ja, ist einfach dieses, was ich vorhin bei dem Buch auch schon gesagt habe. Dieses klug produzierte, du hast Interviewschnipsel, du hast Moderatoren, die sich unterhalten, die Themen unterschiedlich anmoderieren, wo man dann eben, ja, irgendwie mein Lieblingsbeispiel ist, es kommt jemand rein und sagt, das und das ist so und so. Und dann sagt eben der Moderator aus der Sendung, den du kennst, das war die Person so und so, die gerade das und das erlebt hat. Und dann redet die Person weiter und du hast halt das vorgestellt und es passt und dann redet die Person weiter und der Moderator redet drüber und ah, geil, finde ich super, finde ich so toll.
Was ist denn sonst das Thema? Also warum heißt der 99% Invisible? Was ist da unsichtbar und was machen die sonst so, wenn es nicht um Giftschränke geht?
Die behandeln halt Themen, die eben nicht so im täglichen in der täglichen Übersicht sind.
Okay, also so Dinge, die
nicht
ein bisschen aus dem
Übersicht
Fokus sind. Könnte auch Autofokus Quatsch heißen, die Sendung.
Ja, genau.
Okay, verstehe. Gut, wie lang ist so eine Episode? Auf was muss man sich einstellen? Im Schnitt?
Die ist bestimmt, ich weiß es gerade gar nicht. Ich versuche es jetzt spontan rauszukriegen.
Naja, gut, selber googeln können die Hörer im Zweifel auch.
Ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde, nicht viel länger.
Okay.
Also,
man muss ja immer, also zumindest geht mir das so, ich muss immer wissen, was für eine Last ich noch auf meine eh schon zu große Podcast-Liste. Im Moment bin ich bei 16 GB gedownloadetem Material auf dem Handy.
Ach,
und die letzten Wochen jetzt mit dem Umzug und Ostern jetzt, habe ich im Moment den Effekt, dass wenn ich so von immer so im 3-4-Tages-Abstand gucke ich mal im Overcast auf die Zahl ob sie kleiner oder größer wird. Die Gigabyte sind natürlich eigentlich nicht wirklich relevant, weil manche Leute kodieren ihre Sendung in absurd hohen Bitraten, zum Beispiel die BBC. Wenn man da eine weggehört hat, dann fühlt sich das immer riesig an, aber eigentlich hat man nur eine Stunde weggehört. Aber trotzdem, ich gucke auf die Zahl, ob sie größer oder kleiner wird, und im Moment steigt sie. Das ist nicht gut.
Ich habe, glaube ich, jetzt 59 auf eine Folge erreicht, gerade heute.
Ich habe wahrscheinlich eher sowas wie 200 oder so, wenn das reicht.
Oh, das stresst mich dann. Neulich hatte ich mal irgendwie über 80. Oh, das fand ich nicht gut. Da bin ich nochmal durchgegangen, habe ein paar Folgen gelöscht, auf die ich eh keine Lust hatte.
Ja, das mache ich dann auch.
Irgendwie.
Ja, man dann geht dann durch und hat so, was weiß ich, bei irgendwelchen bei Reply All oder so gucke ich dann, was ist das Thema? Wenn ich denke, ach, weiß ich eh schon, kenne ich, habe ich ja alles gelesen drüber. Dann
Reply All höre ich ja alles, aber ich bin ja da auch eher wie Alex Bloomberg, der mal Yes, Yes, No immer No sagen muss. Immer!
Ja, bei.
Ich erkenne ja meistens nicht mal die Leute, um die es geht.
Das ist eine schöne Rubrik in der Serie.
Oder in Yes, Yes, No. Wenn der Christoph jetzt öfter dabei wäre, dann können wir das auch machen.
Der Christoph,
das wäre dann halt No, No, Yes. Weil Christoph und ich kennen die beiden, die Memes nicht, aber du kennst es wieder.
Ja, das, wir könnten das.
Dann erklärst du uns das Internet.
Könnten wir mal wieder einführen, die Rubrik, ja. Christoph hatte heute irgendwie keine Zeit, der musste sich bei dem war Action angesagt.
Ich habe es eben auf Facebook gesehen, was war denn da los?
Ich weiß auch nicht, da war irgendwie eine Demonstration und dann haben irgendwelche Gegendemonstranten, irgendwelche kurdischen Gegendemonstranten mit Böllern geschmissen und die Polizei ist dann da bei denen eingeritten und ein Hubschrauber im Einsatz und so. Also für so eine Aschaffenburger Kleinstadt-Idylle war das gestern, wie auch immer, war das voll die Action. Aber wie er schon selbst auf Twitter bemerkt hat, für eine richtige Stadt in Anführungszeichen, wäre das so, ja, irgendwelche Leute haben sich mit irgendwelchen Leuten in die Haare gekriegt, keine Ahnung, Polizei ist dazwischen gegangen, nichts weiter passiert. So, in der Kleinstadt ist das voll das Thema, voll die Action. Da fliegt der Hubschrauber über der Stadt und man macht sich sofort Gedanken, was da los ist. Hier fliegt der Hubschrauber über die Stadt und du denkst, oh, was denn jetzt wieder? Iron Man, Demonstration, Terror, scheißegal, irgendwas.
Bei uns in der Straße stand letzte Woche Freitag eine Stunde ein Polizeiauto.
Das?
Vier Polizeiautos und standen einfach mitten auf der Straße und es war keiner da und boah.
Man muss hier hingehen, muss ein Ticket dran machen, muss sagen, wegen.
Hier, Leute, was ist das denn?
Ich verleihe Ihnen diesen
Award. Ich habe noch ein paar Tickets in meinem Auto liegen.
Du schreibst einfach irgendwie so einen Zettel, der irgendwie offiziell aussieht, wo du irgendwie den Award für Kunstparken verleihst an dieses Polizeiauto.
Habe ich dir erzählt, dass ich das hätte ich mal kaufen sollen, als ich schon hier, also über unseren Account, ich habe so Post-its gekauft, wo Scheiße geparkt draufsteht.
Oh, sehr schön.
Habe ich immer in meinem Auto liegen, wenn jemand wieder so richtig schlecht geparkt hat. Das ist wie, als würde mit dem Schlüssel vorbeigehen, dem die Tür zerkratzen und dann den Spiegel abtreten. So fühlt sich das an, wenn du ihm den Sticker drauf machst. Ist total befreiend.
Bin nicht sicher, ob das mithalten kann mit zerkratzen und Spiegel abtreten.
Es ist so befreiend, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Okay. Naja, es ist zumindest legaler als Schlüssel da langziehen und Spiegel abtreten. Ich hatte einen dieser Kandidaten, den müsstest du auch gesehen haben, und zwar bei meinem Umzug hier. Stand doch hier unten in diesem, direkt vor der Tür, muss man das so wenden. Und da stand ein so ein Auto so richtig scheiße geparkt in der Ecke. Und da kam ich mit dem LKW immer nicht so richtig vorbei. Ich musste dann immer zweimal vor und zurück, bis ich da rausgekommen bin aus der Lücke. Und da wollten wir auch, da hatten wir auch so Gewaltfantasien, die wir an diesem Auto ausleben wollten. Und da hatte aber schon jemand einen Zettel dran gemacht. Und am Scheibenwischer war da schon irgendwie ein Zettel, wo ihm zum beschissensten Parken der Woche gratuliert wurde oder irgend sowas. Also jemand ist da schon kreativ geworden und wir haben den Hass dann nur verbal dem Auto entgegengeschleudert, aber wir sind nicht tätig geworden. Obwohl es mir manchmal so, dass ich dachte, okay, es ist nicht mein LKW und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, der mich hier aufhält, einfach nicht weiterzufahren und das Ding 20 Meter mitzuschleifen. Das sind so Momente, wo du dann denkst, nein, zusammenreißen, das bringt alles nichts. Aber eigentlich ist der GTA-Spieler in dir schon rausgekommen und du möchtest das Ding einfach nur wegrammen. Das, ja. Kennst du das, dieses Gefühl manchmal so?
Nein, nie.
Natürlich nicht.
Ich bin neulich mal auf einer, irgendwie, da standen irgendwie drei Autos und wollte einer links abbiegen. Und ich war eben so im GTA-Modus und bin einfach über den Bürgersteig vorbeigefahren. Ja. Da habe ich mir dann hinterher auch gedacht, so, Alter, das, was war denn das jetzt?
So, kurz vor Ende der Sendung mache ich mein Herrengedeck jetzt hier noch komplett.
Wie, Herrengedeck? Oh, Johnny Drum.
Kannst du mal kurz den Hörern erklären, was ein Herrengedeck ist?
Ein Herrengedeck ist ein Bier und Schnappes.
Richtig. Und in dem Fall bleiben wir amerikanisch, wenn ich schon kalifornisches Bier hatte. Dann trinke ich jetzt noch Kentucky Straight, nee, nicht Straight, sehe ich gerade. Jedenfalls Kentucky Straight Bourbon.
Nicht Straight Gay Bourbon?
Der ist straight, der ist nicht gay. Nee, straight heißt in dem Fall was anderes, aber das müssen wir jetzt auch alles nicht im Einzelnen erklären.
Das führt viel zu weit.
Das führt viel zu weit und gehört eigentlich in eine andere Sendung. Es ist Johnny Drum Private Stock, ein 50,5% Alkohol, starker Kentucky Straight Bourbon.
Tolles Produkt.
Richtig, und da mein Bier leer... Ups.
Da war jemand großzügig zu sich selber.
Ich war schwungvoll, das war nicht Absicht. Das wird...
Morgen ist ja erzählt, dass du heute Abend alleine zu Hause bist. Das heißt, du kannst dich einfach zugießen.
Ja, ich bin heute Abend alleine zu Hause. Das Problem ist nur, morgen um 6.30 Uhr klingelt mein Bruder hier.
Ach je.
Und erwartet, dass ich die Tür öffne. Und insofern, kann ich jetzt nicht übertreiben. Aber morgen ist Ostermontag, man hat ja noch frei. Alles gut.
Das ist ganz gut, ja. Ich warte ja auf den Tag, wo man in der Sauna sitzt und dieser Saunatyp reinkommt und sagt, guten Tag, heute gibt's Herrengedeckaufguss.
Und schüttet erstmal ein Weizenbier in den Ofen.
Schüttet schönes Weizen, hat ein Tablett dabei, wo Shots für jeden drin sind. Dann trinkst du noch so einen Kümmel.
Alkohol. Ich glaube, ich weiß nicht, die Finnen machen das bestimmt, aber.
Ich glaube, das ist fantastisch.
Du kannst ja mal Alex Olmer auf Twitter fragen, ob das in Finnland üblich ist.
Ein anständigen Herrengedeckaufguss.
Ja, bist du so ein Saunatyp? Also wir schweifen jetzt total ab. Liebe Hörer, filmmäßig kommt nicht mehr. Ihr könnt auch einfach ausmachen und zum nächsten Podcast springen. Wir plaudern jetzt noch so ein bisschen weiter.
Genau. Ich gehe nicht nur oft in die Sauna, aber ich gehe gerne in die Sauna.
Nur so in private oder auch in so öffentliche gemischte Saunen mit nackten Frauen und so?
Wenn dann nur öffentlich und gemischt. Private gibt's? Achso, ja, bei jemandem zu Hause. Ja, klar.
Nee, ich hatte zum Beispiel mal ein Ferienhaus mit einer Sauna, mit meiner damaligen Freundin. Und da sind wir dann tatsächlich öfter reingegangen, weil, ja, das hast du halt dann mitgemietet in dem Ferienhaus und dann benutzt du das natürlich auch. Aber so öffentliche Sauna bin ich irgendwie, habe ich auch schon gemacht und mache ich auch immer mal wieder. Aber ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich kann dir gar nicht mal sagen, wieso. Also, einfach... Ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so was, was ich gerne mit anderen Leuten teile. Nicht, dass ich jetzt ein Problem hätte, mich nackt auszuziehen.
Wir podcasten immer nackt.
Trotzdem, irgendwie so Sauna, ich bin da lieber so für mich, weil, keine Ahnung, bei manchen Leuten hast du dann das Gefühl, da kommt dann so ein Competition-Faktor raus. So, man muss dann immer ganz oben sitzen, weil es da am heißesten ist. Und man muss natürlich irgendwie sich da diesen Eiseimer, also in der ich ein paar Mal war, ziehst du dann, so ein Eisding, wo du dann, also mit kaltem Wasser, wo du dann so ziehst und dann geht so ein ganzer Eimer, schüttet gleich über dich drüber. So. Eimer ist eigentlich auch das falsche Wort, ein ganzer Kübel eigentlich. Ja. Weißt du, und dann unter den Männern ist dann immer gleich so ein Competition-Faktor, wo ich dann auch denke, Leute, da sind wir nicht raus aus dem Alter, was soll denn der Quatsch? Und wenn ich hier auf dem mittleren oder auf dem unteren Ross sitzen will, weil mir einfach 80 oder 90 Grad genug sind und ich nicht 120 brauche, das nervt immer so ein bisschen. Und da finde ich es irgendwie cooler, wenn man so ein, also ich habe natürlich keine eigene hier in der Mietwohnung, aber im Ferienhaus hatten wir das und da fand ich das cool.
Das ist echt cool.
Aber sonst?
Ich war ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, mir wäre das einfach zu viel Arbeit, weißt du, musst du es aufheizen, da musst du irgendwie vordampfen, da musst du das, da musst du einen Aufguss selber machen. Da könntest du einen Weizenbieraufguss machen, ja.
Aufguss finde ich also ich bin dann wahrscheinlich einfach nicht hitzeresistent genug oder ich müsste das öfter machen, um mich da abzuhärten, was das angeht.
Ja, nee, ich glaube, schön ist das nicht. Also, das ist halt so, ja, okay, ich habe es ausgehalten, geil. Aber
ist das Konzept?
Ich mag's eigentlich auch. Lieber, wenn man in die Sauna geht und dann hingeht und eben der Aufguss ist vorbei, alle sind wieder raus und so und die Sauna ist gerade schön leer, dann reingehen und sich, weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde da hinsetzen, schön schwitzen, dann kriegst du auch deine 90 Grad ab, mein Gott, oder 80, oder es muss ja gar nicht so heiß sein. Und Dann gehst du wieder raus, dann gehst du dich abkühlen, ob du jetzt so ein Schwupp Wasser übergießt oder ins Eisbecken steigst oder in sonst irgendwas. Ist ja, wie man mag. Und ja, ich mag auch lieber so Dampfdinger. Ich find's halt schön, wenn man so Saunen hat, wo so viele Sachen sind und die so, die eben nicht auf Competition. Wir waren in Bad Kreuznach, war ich schon ein paar Mal, in der, weiß nicht, wie die heißt. Und das ist halt so sehr entspannt, weil das eigentlich eher zu so einem Kurbetrieb gehört. Da gibt es auch, glaube ich, nur eine Sauna, die über 95 Grad oder die 95 Grad hat, wo dann auch ein Aufguss da ist. Und ja, es ist alles sehr ruhig und so entspannt. Und der Typ, der den Aufguss macht, kommt halt rein und erzählt erstmal einen Witz. Und ist halt so total locker und.
Einen guten
ja,
oder
jetzt hier nur heute,
einen Witz?
Bitte?
Einen guten Witz oder nur irgendeinen Witz?
Nee, nicht mal irgendwie so ein Witz, so komm, fährt in eine Bar oder so, sondern einfach ist so witzig, weißt du, ist so, ja, seid ihr alle gut drauf und heizt die Leute so ein bisschen an und macht so ganz locker und nicht dieses, okay, jetzt hier, ich winde jetzt, mal machen wir hier Wind rein, dann mach ich da Wind, dann mach ich das, sondern macht das so locker, ja, und dann zwei Runden, ja, können wir noch eine Runde, also wer nicht mehr kann, jetzt schnell rausgehen, hier, wir machen einmal die Tür auf und dann könnt ihr raus und dann machen wir noch so. Ja, hier ist kein Wettbewerb. Hier ist nur, wir sitzen hier zusammen, wir haben ein bisschen Spaß, wir schwitzen ein bisschen und alles ist locker. Das fand ich wirklich richtig gut. Also das war, fand ich toll.
Okay.
Da gab es dann irgendwie Drachenfelsaufguss, wo sie irgend so ein Kinderhustenmedikament, sowas wie Emoikal mit noch irgendwas gemixt haben und als Überraschungsaufguss gemacht haben. Irgendwas Scharfes haben sie dann auch reingemacht. Das war total abgefahren. Das war so süß und ganz kindisch. Und dann hat es aber doch irgendwie ein Feuer gehabt. Das war sau cool. So Mentholzeugs oder so hatten sie noch mit drin. Das war saulustig.
Ich konnte dir die letzten anderthalb Minuten nicht zuhören, weil ich, als du gesagt hast, kommt ein Pferd in eine Bar, über einen Witz nachdenken musste, den ich kürzlich von Reggie Watts gehört habe. Ich glaube, in der Conan-Show. Der fing dann halt genauso an. Kommt ein Pferd in eine Bar. Sagt der Barkeeper, es ist wahrscheinlich keine so gute Idee, dass sie hier drin sind. Sie sind ziemlich groß und jede plötzliche Bewegung könnte irgendjemanden verletzen. Und ich weiß auch nicht, warum sie hier sind. Die Gläser hier sind ergonomisch überhaupt nicht dafür gemacht, dass sie daraus trinken. Und sie sollten eigentlich nicht hier sein. Das ist der ganze Witz. Egal, wenn Reggie Watson erzählt, ist der lustig.
Ich finde ihn gerade nicht so lustig.
Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich nicht Reggie Watts bin. So ist das halt leider.
Vielleicht kannst du das noch verlinken.
Ja, das könnte ich machen. Ja. Nee, Sauna müsste ich mal wieder gehen. Ist ja jetzt aber auch nicht mehr Winter. Also ist jetzt irgendwie, das ist so ein Winterding, oder? Wenn man so Frühling, wenn es so draußen wie jetzt zum Beispiel, heute hat es ein bisschen geregnet, aber auf dem Nachmittag war es sehr schön und vor allem der Ostersamstag war zumindest hier in Frankfurt sehr, sehr toll. Da haben wir dann auch so draußen gesessen in so einem Hipster-Straßencafé, was früher mal eine Trinkhalle war, ist jetzt so ein Hipster-Straßendings-Café mit lauter so Leuten, die Oberlippenbärte haben und so kurze Hosen, dafür aber lustige Hunde.
Ach, hey.
Und dann war da so ein alter Wohnwagen, in diesen alten Wohnwagen ist ein Fotobooth eingebaut. Und dann haben wir so witzige Fotos von uns gemacht und es war sehr frühlingshaft und irgendwie kann ich da nicht an Sauna denken, wenn es draußen Frühling hat.
Ja, stimmt. Also ich finde es dann auch irgendwie komisch, in die Sauna zu gehen. Wobei ich es halt sehr entspannend finde. Also wir haben es schon ein paar Mal gemacht, dass wir irgendwie nach einem größeren Wettkampf, also obwohl auch schon nach einem olympischen Triathlon oder so, dass du eben dann am nächsten Tag in die Sauna gehst, um einfach wieder runterzukommen und zu relaxen. Mhm. Das tut dann gut. Da gehst du halt in die 60 Grad Sauna und dir läuft es wie sonst in der 90 Grad Sauna, aber okay.
Ja, okay. Wollte ich gerade noch einen Witz erzählen, aber ich weiß gar nicht, ob ich den vielleicht in der Sendung schon mal erzählt habe. Ich weiß. Ich lasse das. Oder willst du ihn hören?
Immer.
Ernsthaft? Du musst mich stoppen, wenn ich ihn schon mal erzählt habe.
Ich lache auch nur, wenn er lustig ist.
Okay. Ich weiß auch nicht, ich muss jetzt wahrscheinlich eine Copyright-Angabe machen, von wem ich den gehört habe. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich sag jetzt einfach mal.
Erzähl ihn lieber nicht.
Ach komm, Witze und Comedy und Copyright, ernsthaft?
Nicht, dass die GEMA kommt.
Ja, sicher. Also folgendes, ist ein Mann im Fußballstadion kommt an seinen Platz und das Spiel geht fast los. Das Stadion ist brechend voll. Er setzt sich auf seinen Platz. Neben ihm ist noch ein Platz frei und die Leute daneben fragen dann irgendwie, ja, hier, der freie Platz, kommt da noch jemand? Dann sagt er, ja, es ist der Platz von meiner Frau. Wir hatten zusammen Dauerkarten, aber die ist jetzt gestorben. Und deshalb ist das jetzt frei. Und dann sagt der Typ von den Nachbarplätzen, das wussten wir nicht, tut uns leid. Aber wenn sie da jetzt die Dauerkarte haben, wieso nehmen sie nicht mal einen Kumpel mit oder irgendwie einen Freund oder so? Die freuen sich doch sicher auch und dann sind sie nicht so alleine hier im Stadion. Und da sagt er, ja, nee. Ist eigentlich eine gute Idee, aber das geht nicht. Die sind ja alle auf der Beerdigung. Du lachst, man hört's nicht, aber ich sehe es.
Ja.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wenn irgendjemand noch weiß, wenn irgendjemand den auch gehört hat schon mal vorher und weiß, wo ich den her hatte, dann würde ich das gerne nochmal wissen, weil ich bin da immer durchaus für die Quellenangabe und ich weiß es nicht mehr. Ich habe den möglicherweise im Radio gehört oder so, aber ich kann es nicht mehr sagen. Okay. Aber ich fand den irgendwie bitter, weil vor allen Dingen bei diesen Witzen, ich liebe Witze, die wirklich auf den letzten Halbsatz, nach dem letzten Komma erst die Pointe bringen, wo du dann so wirklich, und die so aus dem Dunkeln kommen, dass du keine Ahnung hast, wo das drauf
läuft. Genau, das war echt gut so. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Ja. Nun gut, also ich glaube, die Sendung zieht sich lang genug. Und mit dem ganzen Alkohol wird das ja hier auch nicht besser.
Wir sind mal wieder über eine Stunde. Mann.
Sind wir sicher, ja. Ah, habe ich gar nicht drauf geguckt. Ja, nächste Woche könnt ihr dann hören, ob der Herr Giesbert mal wieder was gesehen hat oder nicht. Ich werde in die Sneak gehen, zumindest werde ich es versuchen. Mal sehen, wie es läuft. Ich habe ja hier noch so Umzugsrest-Zeugs zu machen. Ich habe jetzt einen Elektriker beauftragt. Mal gucken, ob der diese Woche kommt oder nicht.
Mhm.
Und
vergesst nicht, unsere Empfehlung für Robot Wars zu geben. Robot Wars.
Ja.
Wenn das noch jemand guckt.
Ich liebe.
Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwie so einen Wettbewerb, der in Frankfurt oder so stattfindet. Dann können wir hingehen.
Ich weiß nicht, ob ich so viel Enthusiasmus für Robot Wars aufbringe, aber gut, mal gucken. Schreibt jedenfalls Kommentare auf sneakpot.de. Wir haben da jetzt auch in der letzten Woche wieder 2-3 bekommen. Auch ich finde es auch immer schön, wenn ich Kommentare von Leuten lese, die da noch nicht kommentiert haben oder zumindest wo ich die Namen entweder länger nicht gehört habe oder noch gar nie gehört habe. Mhm. Vielleicht sind das auch alles nur Hörer, die immer kommentieren, die sich nur dauernd andere Namen geben. Das kann auch sein, ist mir egal, freut mich trotzdem. Und genau, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Nächste Woche dann wieder neue Sendung. Dann 430, heute 429. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.